RBB Kultur.
Berlinale Spezial.
Seit 10 Minuten etwa gibt es eine Uraufführung der Berlinale von einem Film, auf den viele sehr neugierig sein werden. Also viele, die sich für eingreifende, für aufregende Kunst interessieren. Kunst, wie sie Christoph Schlingensief gemacht hat. Er ist vor 10 Jahren gestorben und jetzt läuft bei den Filmfestspielen die Uraufführung des ersten umfassenden Dokumentarfilms über Christoph Schlingensief. Das ist gleichzeitig der erste Film von Bettina Böhler. Die ist in der Filmszene eigentlich bekannt als großartige Filmeditorin. Sie hat an über 80 Filmen mitgearbeitet als Verantwortliche für den Schnitt und die Montage der Filme. Sie hat fast alle Filme von Christian Petzold geschnitten, mit Margarete von Trotter gearbeitet, mit Valeska Griesebach und Oskar Röhler und. Und ich habe sie gefragt, wie ist das denn nach über 80 Filmen jetzt den ersten eigenen zur Uraufführung bringen und das bei der Berlinale?
Ja, also das ist für mich natürlich eine sehr spezielle Erfahrung. Also weil natürlich habe ich auch schon mit Filmen eben von vielen anderen Regisseuren und Regisseurinnen als Editorin an der Berlinale teilgenommen. Aber natürlich ist es jetzt was völlig anderes, wenn ich da jetzt mal selber im Rampenlicht stehe.
Hat sie fast schon das Wort Lampenfieber eingeschrieben?
Ja, genau. Und ja, ich meine, ich bin auch ehrlich gesagt wirklich überwältigt von dieser Aufmerksamkeit, die mein Film jetzt hier offensichtlich bekommt. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig. Klar, es hat natürlich auch mit Christoph Schlingensief zu tun. Das ist mir auch so sehr bewusst. Ja. Und viele freuen sich natürlich auch wahrscheinlich, dass endlich mal so ein Film über ihn kommt. Also wo er quasi einfach eine Stimme wieder bekommt und man ihn so erleben kann, wie er war.
Und sehr präsent ist, das kann ich schon mal sagen zu dem Film. Aber bevor wir darüber reden, ich würde gern Sie und Ihren Beruf vor allem noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe schon gesagt, über 80 Filme mit vielen tollen Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet. Und ich habe zum Beispiel gelernt über Ihre Arbeit, was mir nicht so bewusst war, dass Sie oft schon an Filmen schneiden, einen Rohschnitt machen, während der Dreh des Films eigentlich noch läuft.
Natürlich, also das mache ich eigentlich immer so, wenn es zeitlich möglich ist, also dass ich eben parallel anfangen kann. Schon in der ersten Drehwoche, wenn ich halt das erste Material bekomme, dann fange ich mit der Montage an. Und das ist ja auch für die Regisseurinnen und Regisseure einfach auch sehr angenehm, da sofort ein Feedback aus dem Schneiderraum zu bekommen. Und zu hören, ja, das ist gut, was du da so machst, es funktioniert und es wird schön und so weiter.
Aber das heißt auch, Sie machen das in Eigenregie sozusagen, da ist dann niemand von der Regie dabei, da entscheiden Sie erstmal, wie dieser Rohschnitt aussieht.
Genau, also ich mache diese erste Fassung von dem Film eben völlig alleine und interpretiere eben in dem Sinne auch für mich erstmal die Geschichte und das Material und dann, wenn eben dann alles abgedreht ist und ich auch den ersten Rohschnitt dann fertig habe, dann kommt halt die Regie dazu und dann, ja, dann fängt die Arbeit nochmal von vorne an natürlich, aber dann eben im Dialog, ja, und das hat sich einfach über die Jahrzehnte so ergeben, dass es eine sehr sinnvolle Aufteilung ist.
Dann haben wir einen kleinen Einblick bekommen, wie Sie sonst arbeiten. Jetzt Ihr erster eigener Film, wie gesagt. Das ist ja auch ein Montagefilm. Also er ist zusammengesetzt, dieser Film über Christoph Schlingensief, aus einem Riesenberg an Material muss das gewesen sein. Das sind super 8 Filme aus seiner Kindheit und auch aus späteren Zeiten, die ihn eher familiär mit seinen Eltern zum Beispiel zeigen. Viele Interviews sind drin und dann vor allem Materialien aus und über seine vielen Projekte, also Filme, Theater, Oper, seine politischen Aktionen. Hat Ihnen das leichter gemacht, jetzt den ersten Film anzugehen, weil es eben ein Montagefilm ist und das ein Metier ist, das Sie kennen?
Ehrlich gesagt, ich bin ja angesprochen worden für diesen Film von den Produzenten Frieda Schleich und Irene von Alberti und auch von Aino Laberenz, der Witwe von Christoph Schlingensief, ob ich eben mir vorstellen könnte, einen Film über Christoph Schlingensief zu machen, weil eben auch Frieda Schleicher dieses Archiv in seiner Firma Filmgalerie 451 eben über Jahrzehnte schon aufgebaut hatte, also ein Schlingensief-Archiv. Er hat das halt über wirklich sehr viele Jahre gesammelt. Und die hatten halt schon länger die Idee, da muss man doch jetzt endlich mal was mit machen und auch eben, dass einfach Christoph Schlingensief nochmal präsent wird, eben auch in der heutigen Zeit, also weil er doch mehr fehlt denn je, würde ich sagen. Und ich meine, es war eine kluge Idee von den dreien, denke ich, mich da anzusprechen, weil natürlich war klar, es wird ein Montagefilm sein. Aber trotzdem, ich hatte natürlich am Anfang, klar, mir erstmal überlegt, wie gehe ich da ran. Also natürlich hätte ich auch Interviews machen können mit Wegbegleitern oder so. Aber ich habe mich eigentlich sehr schnell dagegen entschieden, weil ich dann auch gesehen habe, dass es eben auch so viel mit ihm gibt. Also Interviews und auch diese Privataufnahmen und Familienfilme und so weiter.
Wie viel
dass ist? Mir klar war, nein, ich brauche da keine andere Stimme, nur er soll zu Wort kommen.
Wenn Sie sagen, wie viel war das denn? Wie viel Material haben Sie da gesehen für diesen Film?
Naja, ich kann es gar nicht so wirklich überschlagen, aber 200 Stunden werden es gewesen sein, ja. Also
daraus haben Sie 2 Stunden kompiliert. Sie haben gerade gesagt, dass Sie den Film auch machen wollten, weil Christoph Schlingensief heute so fehlt. Was meinen Sie genau damit? Warum fehlt er heute so?
Naja, ich finde, Christoph Schlingensief war einer der seltenen Künstler in Deutschland, die ja sehr künstlerisch gearbeitet haben, aber auch eben wahnsinnig politisch und einfach eine ganz starke politische Haltung hatte und auch den Mut, diese Haltung eben mit seiner Kunst auszudrücken. Und damit hat er natürlich bei vielen auch große Widerstände immer ausgelöst. Aber das war eben auch genau wichtig. Und ich finde eben, dass das heute manchmal so ein bisschen fehlt, dass in der Kunst oder in den Medien oder in den medialen Künsten, dass dann doch alles relativ glatt gebügelt immer alles ist.
Sie haben auch gesagt, dass dieser Film eine Herzensangelegenheit für Sie war. Kommt da noch eine andere Ebene hinein, auch der einer persönlichen Beziehung zu Christoph Schlingensief, wenn Sie sowas sagen, Herzensangelegenheit?
Ja, also ich habe ja 2 Filme mit ihm montiert eben in den 90er Jahren, also 1992 Terror 2000 und dann 96, 97 den 120 Tage von Bottrop. Und habe ihn da natürlich auch sehr gut kennengelernt, also weil eben gerade, wie ich vorhin beschrieben habe, dann die Zusammenarbeit mit Regie und Montage ist dann natürlich auch über Wochen und Monate eine sehr intensive und da lernt man sich einfach gut kennen und schätzen und ja, es war einfach für mich eine tolle Begegnung damals mit ihm und ich fand ihn einfach auch als Menschen ja, wahnsinnig berührend und toll, ja. Und ich hatte zwar dann nie wieder wirklich Kontakt mit ihm, ja, aber trotzdem war das für mich auch eine prägende Erfahrung, auch für meine weitere Laufbahn. Also eben auch mal völlig anders mit Filmmaterial umzugehen oder auch völlig andere Bilder zu haben, zur Verfügung zu haben für die Montage. Und das hat mich dann auch sehr berührt, natürlich auch viele ja, persönliche Sachen über ihn dann nochmal zu sehen und eben auch ihn zu hören und auch seine diesen Humor nochmal zu spüren, aber auch diese Ernsthaftigkeit und Tiefgründigkeit gleichzeitig.
Ich habe bei Ihrem Film das so wahrgenommen, dass es so eine Art Klammer gibt und das ist das Verhältnis eigentlich zu seinen Eltern oder zu seiner Familie, weil es er das einzige Kind seiner Eltern. Und ich war sehr überrascht zu hören, dass bei diesem Künstler, der ja oft so als Provokateur wahrgenommen wurde, was er, glaube ich, gehasst hat, aber wahrgenommen wurde er so, der auf jeden Fall wahnsinnig eigensinnig war, dass ihm Anerkennung so wichtig war und insbesondere die Anerkennung durch seine Eltern so wichtig war. Das wirkt auch ganz nah zwischen ihm und seinen Eltern. Haben Sie verstanden, warum das so war bei ihm?
Naja, ich meine, Christoph Schlingensief war ein Mensch wie wir alle anderen auch, ja. Und ich meine, wem ist nicht Anerkennung wichtig oder auch, oder und sogar vielleicht auch speziell von den Eltern? Also insofern denke ich, auch so jemand hat eben diese ganz normalen Empfindungen und Wünsche und das ist ja auch nur berührend und ich denke, das finde ich eben auch so schön jetzt an dem Film, dass ich denke, man kann sich eben auch wirklich identifizieren plötzlich mit diesem Menschen über seine Kunst und seine Werke halt hinaus, ja.
Schlingensief in das Schweigen hineinschreien, so heißt der Film von Bettina Böhler. Zurzeit läuft die Uraufführung bei der Berlinale. Dann gibt es noch 4 Vorstellungen beim Filmfestival und am 2. April kommt der Film in die Kinos. Bettina Böhler, vielen Dank und viel Glück mit dem Film.
Sehr gerne, vielen Dank.
Gestern war Gala bei der Berlinale, heute ist nun Wettbewerb. 18 Filme aus 18 Ländern sind im Wettbewerb um die Bären. Zum Auftakt des Wettbewerbsgeschehens läuft jetzt aber ein Film, der dann doch wieder nicht richtig dazu gehört. Nämlich der gehört zur Reihe Berlinale Specials. Das ist das jüngste Werk aus dem Trickfilmunternehmen Pixar. Onward, keine halben Sachen heißt der Film. Carsten Beyer hat sich diesen Film angesehen für RBB Kultur. Erklären Sie uns doch erstmal, was bedeutet denn jetzt überhaupt Berlinale Specials? Das ist ja so eine Neuerung jetzt bei der Berlinale.
Genau, das gab es früher so in der Art nicht. Also es gab unter Dieter Koslick ja im Wettbewerb auch immer einige Filme der großen Hollywood-Studios, bei denen man gesagt hat, die wollen wir, die großen Stars und die dazugehörige Publicity, aber die Filme selbst haben im Wettbewerb eigentlich nichts zu suchen, haben auch keine Chance. Deshalb stellen wir sie außer Konkurrenz vor. Und jetzt hat man sich eben entschieden, das mit dem außer Konkurrenz machen wir nicht mehr. Das ist albern. Stattdessen nennen wir das Ganze jetzt Berlinale Spezial Gala. Der Grundgedanke ist aber letztlich der gleiche. Ein großer Hollywood-Film bekommt eben kurz vor dem Filmstart nochmal ein bisschen Werbung und das Festival bekommt ein bisschen Glamour.
Wie heißt das dann? Alter Wein in neuen Schläuchen oder umgekehrt? Jedenfalls geht's ja vielleicht um einen interessanten Film aus dem Hause Pixar. Onward, keine halben Sachen. Was erzählt der Film? Was ist das für einer?
Ja, das ist die Geschichte von zwei Brüdern, die ohne Vater aufgewachsen sind und zu seinem 16. Geburtstag bekommt der eine, der jüngere, der schüchterne und etwas linkische Ian von seiner Mutter einen Zauberstab, den sein Vater ihm hinterlassen hat und damit kann er den früh Verstorbenen nochmal für 24 Stunden zurückholen und mit ihm all die Dinge tun, die er in seiner Jugend verpasst hat. Das Problem ist nur, der Zauber geht leider schief und anstelle des ganzen Vaters tauchen nur dessen Beine auf. Und nun beginnt eine magische Reise im Laufe derer ihn alles dran setzt, den Zauber zu vervollständigen, um eben vor Ablauf der 24 Stunden dann doch wenigstens noch mal den ganzen Vater zu sehen und mit ihm zu reden. Mit dabei auf dieser Reise eben der halbe Papa, dann auch sein älterer Bruder Bradley und dessen klappriger alter Lieferwagen. Und natürlich erleben die drei da jede Menge Abenteuer. Es lauern unterwegs große Gefahren und natürlich steht am Ende eine wichtige Erkenntnis. In diesem Fall ist es die Tatsache, dass Ian zwar keinen Vater hatte, dass aber sein großer Bruder irgendwie doch die ganze Zeit hinter ihm stand und auf ihn aufgepasst hat.
Und das wird jetzt als Trickfilm erzählt, weil da immer nur die Beine rumstiefeln vom Vater? Oder warum muss das ein Trickfilm sein?
Naja, das ist der Clou ist eigentlich, dass die Geschichte nicht unter Menschen spielt, sondern wirklich in einer magischen Welt. Also Ian und Bradley gehören zu einer Elfenfamilie und sie sind umgeben von Drachen, Feen und Einhörnern und anderen Fabelwesen. Diese magische Welt, die war mal aufregend und voller Abenteuer, aber leider hat eben auch hier die Moderne Einzug gehalten. Also das Elfenhaus von Ian und Bradley steht in einer etwas öden Vorstadtsiedlung. Der Drache ist ein Schoßhündchen und auch die Feen haben eigentlich keine richtige Lust mehr zu fliegen. Die Zentauren fahren lieber mit dem Auto, als durch die Gegend zu galoppieren. Und der Manticore, der Menschenfresser, hat in seiner magischen Spelunke ein Fastfood-Lokal eröffnet. Also man könnte das so als eine vorsichtige Zivilisationskritik verstehen, so homöopathisch dosiert, wie das in Disney-Filmen ja meistens der Fall ist. Ein Kollege meinte in der Pressevorführung ein bisschen resigniert, diese Erkenntnis, also dass die Welt nicht mehr wild und gefährlich ist und dass stattdessen Technologie und Kommerz regiert, das ist auch so ziemlich die einzige Botschaft, die man von den USA heute noch abnimmt.
Jetzt hat Pixar ja in den letzten 20 Jahren wirklich tolle Filme produziert. Toy Story zum Beispiel, super. Findet Nemo war toll. Alles steht Kopf, auch ein großartiger Film. Gehört der in diese große Reihe jetzt, der neue Pixar-Film?
Nein, gehört er definitiv nicht. Also übrigens hat auch Dan Scanlon mal einen durchaus guten und erfolgreichen Pixar-Film gemacht. Das war Monsters University 2013. Aber hier jetzt bei Onward, da fehlt mir eben gerade das, was Pixar sonst immer ausgezeichnet hat. Das Überraschende, auch dieser feine Humor. Diese Geschichte mit den beiden Brüdern ist zwar durchaus rührend, basiert übrigens tatsächlich auch auf Kindheitserinnerungen von Dan Scanlon. Der ist nämlich auch ohne Vater aufgewachsen, wie er heute in der Pressekonferenz erzählt hat. Aber letzten Endes ist das dann am Ende alles zu erwartbar. Das Drehbuch, die Charaktere, auch die Botschaften, die sich da wie ein roter Faden durch diesen Film ziehen. Der gerade Weg ist nicht immer der richtige oder du kannst alles schaffen, wenn du nur an dich glaubst. Also das ist sehr, sehr pädagogisch gedacht. Das ist zwar schön gezeichnet und auch animiert, wie immer bei Pixar. Es ist auch durchaus gut gesprochen, unter anderem von Tom Holland und Chris Pratt, die beiden Brüder sprechen. Aber es nimmt einen einfach nicht mit und am Ende sind es tatsächlich relativ zähe 1,5 Stunden, die sich da abspielen.
Das tun Sie mir ja fast leid, dass Sie hier mit einer Enttäuschung in die Berlinale starten mussten. Vielleicht können Sie es jetzt selber noch rausreißen mit dem Blick auf die beiden Wettbewerbsfilme, also dann wirklich Wettbewerbsfilme, die heute
echte
noch
Wettbewerbsfilme, ja, echt, genau. Ja, das könnte tatsächlich spannend werden, was dann heute Abend noch zu sehen ist. Zum einen ein argentinischer Film, El Profugo von Natalia Meta. Da geht es um eine junge Frau, die als Sprecherin in einem Synchronstudio arbeitet und glaubt, dass fremde Mächte in ihren Körper eindringen. Das ist so eine Mischung aus Horror, Thriller und Fantasy. Das haben wir lang nicht mehr gehabt im Wettbewerb, wirklich dieses Horrorelement. Und dann gibt es noch einen italienischen Film, Hidden Away von Giorgio Diritti, eine Filmbiografie über den Maler Antonio Ligabue, einen Außenseiter des italienischen Kunstbetriebs, der immer so ein bisschen als geisteskrank galt und der viele Jahre in bitterer Armut auf dem Land gelebt hat, bevor dann sein Talent erkannt wurde. Das ist so eine Art italienischer Vincent van Gogh, könnte man sagen. Und da bin ich auch sehr gespannt, was Giorgio Diritti aus dieser Geschichte gemacht hat. Also von daher, wenn wir jetzt von den echten Wettbewerbsfilmen reden, ich glaube, da wird es ein bisschen spannender.
Und vielleicht gibt es dann Jubel morgen um 7.45 Uhr hier auf RBB Kultur. Dann gibt es nämlich eine Kritik zu diesen Wettbewerbsfilmen. Die finden Sie auch auf unserer Website. Besten Dank an Carsten Bayer.
RBB Kultur.
Welches Motto gibt sich denn die Berlinale in diesem Jahr selbst, aus sich selbst heraus? Das schaut sich jetzt Franziska Walser für uns an in ihrem Berlinale-Splitter mit Beobachtung, Tönen, Gedanken rund um das Festival.
Braucht die Berlinale ein Motto? Auf diese Frage reagierte der neue Festivalchef Carlos Chatrian auf der Pressekonferenz, sagen wir mal, ungehalten.
Do you need a motto? Do you all need
no,
a motto?
I'm just interested.
You tell me. If you need a motto, we'll find one.
Kommt Berlinale, kommt Motto. Spätestens am ersten Tag des Festivals stand fest, das Motto der 70. Filmfestspiele von Berlin lautet Apokalypse jetzt sofort. Verlassene Geister, Kinoseele im Sony Center, die Festivaltasche in Grabstein, Granitgrau. Und wer sich in den Potsdamer Platzarkaden in die Ticketschlange einreiht, erlebt ein Endzeitszenario, das einen Ausstattungs-Oscar verdient hätte. Die Schaufenster sind vernagelt, als stünden Putsch, Plünderung oder zumindest eine Corona-Epidemie kurz bevor. Auch wenn Monika Grütters in ihrer Eröffnungsansprache gestern das Gegenteil behauptet.
Und dafür steht die Berlinale. Das Schaufenster der freien Welt.
45 Sekunden Applaus bekam Monika Grütters für ihre Rede. Das konnte am Abend der Eröffnungsgala nur noch die Schauspielerin Sigourney Weaver toppen. Samuel Finzi versuchte sich als mittelalter weißer Mann mit Migrationshintergrund und Versagensangst gegen seine Vorgängerin Anke Engelke zu profilieren, was zumindest am Anfang gar nicht schlecht klang.
Erefdorf, Girotai, Berabotai. Masal Hayri, Saidachi, Wisadachi, Kales Bradies, Kiries, Kekiri.
Danach aber machte Finzi der Weltuntergangsstimmung alle Ehre. Witze über das Berliner Wetter, den Brexit und den BER. So alt, dass sie eigentlich in die Berlinale Retrospektive gehören. Kein Wunder, dass die Gäste im Saal die angekündigte Schweigeminute für die Anschlagsopfer von Hanau lautstark herbeisehnten.
Alles Gute für Hanau!
Kommt doch.
Als Katastrophenhelfer hat sich das neue Leitungsteam mit diesem Minenfeld von Eröffnungsgala bewährt. Den Rest müssen die Filme erledigen. El Profugo, im Programmheft als Psycho-Sex-Thriller angekündigt, geht heute Abend mit gutem Beispiel voran. Die Botschaft? Wenn du den Schrecken nicht besiegen kannst, dann geh mit ihm ins Bett. Oder wenn es sein muss, auch ins Kino.
So ist es bis heute. Die Berlinale kriegt sie alle.
Sagt Monika Grütters im Berlinale-Splitter von Franziska Walser in unserem Berlinale-Spezial.